Herzlich willkommen zu Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU, wie jeden Samstag, 19 Uhr, hier auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Ja, in dieser Woche ist relativ, oder zumindest einige Sachen passiert im NSU-Komplex, kleinere Dinge und Skandale erblicken sozusagen das Licht der Welt oder kommen ans Licht. Zum einen geht es um Ralf Marschner, der V-Mann, der vielleicht oder wahrscheinlich Uwe Mundlos und vielleicht auch Beate Zschäpe bei sich beschäftigt hat im Unternehmen, der möglicherweise auch in die Vermietung von Wohnmobilen, mit denen dann zum Morden gefahren wurde, verwickelt ist. Und da gab es jetzt ja verständlicherweise Anfragen für Akten, nämlich seine V-Mann-Akten. Und zum einen zeigte sich da, dass schon 2010 Akten geschreddert wurden, ohne dass es da irgendwie eine Sperrfrist oder eine Verjährungsgrund gegeben hätte. Und, also das war ja noch vorm Auffliegen des NSU, und dann gab es sozusagen die Nachricht, dass eine Akte von ihm oder die wichtigste weggeschwemmt wurde, und zwar beim Hochwasser. In Sachsen gab es ja Hochwasser. Und da sei diese Akte weggeschwemmt worden. Ob das nun eine Ausrede ist, die so blöd ist, dass sie schon wieder wahr sein muss, oder ob sich das ausgedacht wurde, das bleibt spekulativ. Aber an der Stelle ist die Akte weg. Da bleibt vielleicht zu hoffen, dass sich da noch was rekonstruieren lässt. Weil ja, V-Männer, wenn sie über Nazis aus anderen Bundesländern melden, diese Meldung auch in die jeweiligen anderen Bundesländer zu den Landesämtern gereicht werden. Wir werden das sehen. Und ja, um Ralf Marschner ging es in dieser Woche auch im NSU-Prozess. Da werden wir gleich noch mehr hören. Und dann ging es in dieser Woche mal wieder um Corelli, alias Thomas Richter, den V-Mann. Sein V-Mann-Name eben Corelli, wie schon gesagt. Der war ja an Diabetes verstorben. 2014, und wurde aufgefunden, als er gerade befragt werden sollte zu einer CD-DVD, auf der NSU-NSDAP steht, die gefunden wurde. Und zwar gefunden wurde in Hamburg, hier auch von einem V-Mann an seinen V-Mann-Führer übergeben wurde und beim Aufräumen 2014 gefunden. Und als Corelli zu dieser CD befragt wurde, wurde er tot aufgefunden. Und jetzt bei der fünften Durchsuchung eines Tresors, hat das Bundesamt für Verfassungsschutz sein Telefon gefunden, das er mindestens ein halbes Jahr benutzt hat. Ein VS-Telefon, was er dann eben offensichtlich wieder abgegeben hat. Dann ist nochmal ein Jahr vergangen und das wurde irgendwie ausgewertet. Und jetzt ist das sozusagen ans Licht gekommen. Da müssen wir die Entwicklungen noch abwarten. Ja, und heute hören wir jetzt ein Interview mit Robert Andreasch, nämlich zum OSS-Prozess, der auch in München läuft, gegen die Old School Society. Auch da der Vorwurf der terroristischen Vereinigung, rechtsterroristischen Vereinigung. Dann hören wir, wie der aktuelle Stand im NSU-Prozess ist, und reden auch über die neuesten Entwicklungen. Viel Spaß dabei. So, am Telefon begrüße ich Robert Andreasch vom AIDA-Archiv. Er beobachtet den NSU-Prozess und war aber auch diese Woche beim OSS-Prozess. Hallo.
Hallo.
Genau, und mit letzter genannten, dem Prozess gegen die Old School Society, fangen wir mal an. Der findet ja auch am Oberlandesgericht in München statt. Das heißt, wir bewegen uns nur ein paar Räume weiter. Wie sieht es denn in dem Prozess aus? Und worum geht's?
Ja, es gab ja eben vor einem Jahr Razzien fast bundesweit gegen die sogenannte Old School Society, von der Generalbundesanwalt auch, Verfahren wegen rechtsterroristischer Vereinigung. Und es wurde immer so ein bisschen auch gleichgestellt mit dem NSU. War allerdings verwunderlich für viele Beobachterinnen und Beobachter, denn bei der Old School Society handelt es sich um eine Neonazi-Truppe, die öffentlich aufgetreten ist, die im niederbayerischen Plattling ein Postfach eingerichtet hatte und die auf Facebook ziemlich offen die eigenen Vereinsaktivitäten gewissermaßen und ideologischen und subkulturellen Geschichten offen dargestellt haben. Es war aber doch mehr, denn die Bundesanwaltschaft hat jetzt 4 von da etwa 15 Beteiligten angeklagt. Sie hätten wurden tatsächlich terroristische Planungen betrieben. Da wäre ein Sprengstoffattentat auf ein Geflüchtetenunterkunft im sächsischen Borna quasi kurz bevor gestanden. So ist die Anklageschrift und der Prozess läuft jetzt seit wenigen Prozesstagen auch in München. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen, die fast höher sind als beim NSU-Prozess, waren jetzt 3 Prozesstage. Und die Prozesstage waren jetzt von Aussagen der Angeklagten gekennzeichnet. Also insofern unterscheidet sich das sehr vom Beginn des NSU-Prozesses.
Und was war bisher der Inhalt der Aussagen?
Zuerst haben die Angeklagten zu den persönlichen Verhältnissen ausgesagt. Sie hatten da zu dem Zeitpunkt nicht angegeben, ob sie auch zur Sache aussagen werden, sondern sie haben nur ein bisschen was Persönliches erzählt. Sie haben mittlerweile alle zu den persönlichen Verhältnissen erzählt und der sogenannte Präsident der Gruppe aus Augsburg hat jetzt sich auch schon zur Sache geäußert, also zum Vorwurf, er habe eine terroristische Vereinigung gegründet. Das war jetzt das Programm der ersten 3 Tage. Das ist ein Schwadronierer, der schwafelt über Stunden aus seinem Leben und stellt alles als ein bloßes Gedankenspiel dar. Also als hätten alle Aufrufe zur Gewalt, alle Vorbereitungen zur Sprengstoffexplosion quasi ein Facebook- und WhatsApp-Geschwätz bedeutet, aber hätten nie in Realität umgesetzt werden sollen. Das ist natürlich alles ein bisschen fad, denn es wurde ja tatsächlich Sprengstoff gekauft. Das ist eindeutig eine extrem rechte Gruppe. Die Mitglieder haben extrem rechte Einstellungen. Er selber war mal bei der MPD. Und es ist äußerst unglaubwürdig, dass das quasi eine Art Spiel, eine Art virtuelle Sich-Anheizen gewesen sein soll.
Und welches Strafmaß sozusagen wird veranschlagt? Also worum geht es sozusagen? Welche Anklagepunkte? Wie lang könnten die ins Gefängnis kommen oder sind überhaupt Haftstrafen vorgesehen?
Sind natürlich die Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Spiel und dann natürlich auch ein Sprengstoffdelikt. Was das insgesamt ergeben könnte, weiß ich nicht. Aber es führte mir dazu, dass alle 4 Angeklagten noch in Untersuchungshaft sitzen.
Oh ja, und das auch schon wieder eine Weile.
Dieses Jahr. Der Prozess ist jetzt bis zum 1. Juni unterbrochen. Und das Entscheidende ist, dass sie alle reden wie die Wasserfälle, aber einfach nur so schwadronieren. Man kriegt einen tiefen Einblick in die Realitäten des nationalen Widerstands, um es mal so zu sagen, in vielen deutschen Städten. Also angefüllt mit Vergewaltigungen, Alkoholproblemen, Schlägereien und finanziellen Betrügereien. Also da bekommt man einen tiefen Einblick, denn alle plaudern, also sehr, sehr aus der Tasche. Thematisieren aber immer, dass quasi dieser bewaffnete Kampf gegen Muslime, gegen Geflüchtete, gegen Linke, den sie im Internet beworben haben, dass das nur eine Verbalradikalität gewesen wäre. Und dass da quasi außer Gerede nichts wirklich geplant gewesen sei.
Okay, und dadurch, dass sie schon Sprengstoff gekauft haben und so, ist das wahrscheinlich alles eher wenig glaubwürdig. Was weiß man denn, bis auf, dass er eine NPD-Mitglied war, denn noch über die Angeklagten, dass man das vielleicht sozusagen noch, woran man das festmachen kann, oder sind die bisher nicht in Erscheinung getreten?
Ja, man kennt sie zum Teil so aus der radikalen Rechten, aus der Hul-Szene. Die sind auch Sammler von NS-Devotionalien und Nazimaterial gewesen. Aber tatsächlich zeigt es doch eher, wie gedacht wird, genau unter den Zehntausende von Menschen, die sich an dubiosen rechten Facebook-Gruppen beteiligen, die bereit sind, mal zu sächsischen Kameraden zu fahren, die mal in die Tschechische Republik reisen, um dort an heftigere Böller und Sprengstoff zu kommen, die sich mit NS-Material und alten Devotionalien eindecken, die eine gewisse Faszination für den Nationalsozialismus haben, genauso wie für die Ideologie extrem rechter Gruppen heute, die subkulturell motiviert sind, die vom Bekanntenkreis her fast ausschließlich im Internet unterwegs sind, also fast alle sozialen Kontakte spielen sich in dubiosen Facebook-Foren und Gruppen ab. Und wie die drauf sind und wie die denken und wie real deren Planungen dann doch sind, auch tatsächlich Straftaten zu begehen, rechte Anschläge zu begehen, dafür ist, glaube ich, Old School Society ein gutes Beispiel. Also viele machen sich ja drüber lustig, über diese doch auch durchaus sehr peinlich auftretende Truppe. Aber ich glaube, das Gefährliche an ihr ist genau das, dass eben eine Facebook-Gruppen-Community und unter Tausenden ähnlichen, dass die Überwachung dieser Gruppe gezeigt hat, wie nah die an rechten Terror und Gewalt sind.
Und da war ja, wenn ich das richtig erinnere, auch eine V-Person mit im Spiel. Zumindest meine ich gelesen zu haben, dass bestimmte Chats, ich glaube bei Telegram, dadurch öffnen oder der Polizei zugänglich gemacht wurden, weil eine V-Person die dann ja hervorzeigen konnte. Habe ich das richtig in Erinnerung? War also, das schon Thema?
Genau, das ist im Prozess bisher nicht Thema gewesen, aber das stimmt. Ich habe mir das auch nochmal von der Bundesanwaltschaft persönlich bestätigen lassen. Dort ist ein V-Mann Mitglied, ein männlicher V-Mann Mitglied der Gruppe gewesen, laut Aussage des Bundesanwalts oder des Vertreters des Bundesanwalts Jörn Hauschild, der hier die Prozessvertretung macht. Und das sei ein V-Mann eines Landesamts für Verfassungsschutz gewesen, welches wollte er noch nicht sagen. Das ist im Prozess noch nicht Thema gewesen, aber diese Person muss natürlich und ihre Führungsmitarbeiter müssen natürlich in diesem Prozess sicher noch zur Zeugenaussage erscheinen.
Gut, dann wäre der V-Mann ja dann damit enttarnt wahrscheinlich.
Ja, also es gibt ja Auffälligkeiten, dass die Anklage ursprünglich auch, also die Beschuldigtenzahl ursprünglich höher war als 4, dass es eine Reihe weiterer durchsuchter Personen gibt, sodass ich glaube schon, man sehr schnell sich zusammenreimen kann, wer hier Informant und wer hier Betroffener war.
Ja, da wird Quellenschutz noch groß geschrieben. Ja, genau. Gibt es denn da eigentlich auch so Neonazi-Solidarität, wie wir das beim NSU hatten, oder waren da bei den Prozesstagen keine Neonazis anwesend?
Also bundesweit nimmt ja die Szene auch ab und zu, so ähnlich wie beim NSU, selten aber doch mal Bezug auf Old School Society mit Sprühereien oder Erwähnungen derselben. Oft auch mit Distanzierung reagiert die Szene ja, insbesondere auf die angebliche Dummheit, sich eben dabei erwischen zu lassen, was man alles so vorhat und plant. Im Prozess gab es kein Nazi-Spektakel, kein Nazi-Besuch, keine Solidarisierung. Ganz im Gegenteil, der Prozess verläuft völlig außerhalb des Radars einer größeren Öffentlichkeit. Da sind 98 Journalistenkolleginnen und Kollegen von uns akkreditiert, aber da waren jetzt nie mehr als 6 oder 7 im Saal. Da kommt eigentlich quasi kein Besuch, kein Publikum. Und bisher verläuft der Prozess auch eher, sagen wir mal, unmotiviert von Seiten aller Prozessbeteiligten.
Okay, dann werden wir mal, sind wir mal gespannt auf die Urteile. Dann gehen wir wieder zurück, sozusagen.
Dauert noch. Das dauert noch. Sind Termine bis November hinein terminiert momentan, ja.
Das heißt, man kann also immer noch parallel, wenn man den NSU-Prozess besucht, sich dann auch noch diesen Nazi-Prozess gönnen.
Die Termine sind meist parallel. Ach, aber tatsächlich, wir wissen ja aus dem NSU-Prozess, dass er doch ab und zu pausiert und ausfällt. Das wird ermöglichen, in den OSS-Prozess zu gehen, mir jedenfalls. Ja.
Aber nur so als Nachfrage, vielleicht kannst du da gar nichts zu sagen. Ich habe ja so die Fantasie, dass sich dann sozusagen die OSS-Leute mit den NSU-Leuten dort auch treffen, in irgendwelchen Wartezellen und so. Aber wahrscheinlich wird das getrennt gemacht, oder?
Ich glaube, dass Vorführzellen Einzelzellen sind, dass dort kein Kontakt möglich ist. Aber ich weiß nicht, was im Untergeschoss des Strafjustizzentrums in München alles so passiert wird. Das sehe ich natürlich nicht. Die Prozesssäle liegen sehr weit auseinander. Na dann, dort ist sicher kein Kontakt möglich.
Werden wir das so hoffen. Okay, dann gehen wir sozusagen wieder in den gewohnten Raum zurück, nämlich zum NSU-Prozess. Was ist denn da letzte Woche passiert? Schäper hat nochmal Fragen beantwortet und Beweisanträge wurden abgelehnt, sind so die Stichworte, die mir einfallen.
Ja, das ist das zentrale Programm gewesen. Es wurden sehr, sehr viele Dokumente verlesen und es wurden Vernehmungen aus der Schweiz eingeführt. Es wurde ein Beamter gehört, der auch ebenfalls einen schon dagewesenen Zeugen mitverhört hat, aber da haben wir auch schon seine zwei anderen BKA-Beamten gehört. Es gab sehr, sehr viel so Nebenprogramm, Formalia, Dinge, die noch dringend erledigt werden müssen. Und die zentralen Themen in der Woche waren auf der einen Seite die angekündigte Beantwortung derjenigen Fragen, die Götzl einst an Beate Zschäpe gerichtet hatte, und auf der anderen Seite tatsächlich die Ablehnung aller Beweisantragsbestandteile, die die Nebenklage im Zusammenhang mit dem Reformmann Ralf Marschner eingebracht hatte.
Ja, dann kommen wir mal, gab es noch irgendwas Überraschendes, was Beate Zschäpe beantwortet hat?
Also Beate Zschäpes Antworten, die von ihrem Rechtsanwalt Borchert vorgetragen wurden, waren kurz, waren super knapp und enthielten eigentlich fast nichts, was nicht eh schon im Prozess rauf und runter bekannt geworden wäre. Sie hat ein paar Details erzählt über die Aufbewahrung von Geld aus dem Bankraum, in welchem Zimmer, in welchen Kassen, wie viel Geld. Sie hat sich dann meistens auch wieder als unwissend hingestellt. Beispielsweise hätte sie nicht gewusst, dass Uwe Mundlos, Uwe Bönnert 40.000 Euro aus früheren Bankrauben zum Bankraub nach Eisenach am 4. November 2011 mitgenommen hätten. So, das war alles wieder so ein bisschen lebensfremd konstruiert, nicht wirklich so frei aus Erinnerung vorgetragen, sondern so eher am Prozessgeschehen orientiert, am bisherigen. Und dann hat sie noch eine Geschichte erzählt, die ich bemerkenswert fand. Den Wahrheitsgehalt kann ich natürlich nicht sagen, dass sie wenige Wochen nach dem Untertauchen 1998 alle drei mit gefälschten Papieren, einem gestohlenen Kennzeichen, und zum Fahrzeug hat sie nichts näher ausgeführt, aber ich denke auch einem nicht ihnen gehörenden Fahrzeug, in eine Kontrolle der Polizei bei Hannover geraten seien und die Polizei, obwohl sie Kennzeichen, Fahrzeug und Pässe eingesammelt habe, habe sie dennoch weiterfahren lassen. Zu einem Zeitpunkt, an dem immerhin ein Haftbefehl gegen alle drei bestand, eine interessante Info. Ich weiß auch nicht genau, warum Beate Zschäpe ausgerechnet das erzählt hat, aber sie hat es mit diesen sehr, sehr kurzen Ausführungen eingebaut.
Ja, das ist ja in der Tat interessant. Das wird wahrscheinlich jetzt auch in die Richtung, ja, wahrscheinlich dann einfach nochmal ermittelt, ob das wirklich so war. Aber das reiht sich ja in die, ja, ganz gut ein in viele Ereignisse oder viele Möglichkeiten, die bestanden hätten, die drei festzunehmen nach dem Untertauchen, ist das ja eine weitere. Also es ist ja, wenn es so stimmt, ja, ein weiterer Fall, der da sich ganz gut einreiht, leider.
Genau, und es wäre Niedersachsen. Mhm. Also es wäre eine Polizeipanne oder eine Verhinderung, eine Festnahme in einem anderen Bundesland. Tatsächlich hat sie relativ viel ausgesagt, wie oft sie Holger Gerlach getroffen haben, den anderen Angeklagten und so weiter. Das war aber durch Ermittlungen und Aussagen im Prozess, auch durch Aussagen von Holger Gerlach, schon ziemlich klar. Beate Zschäpe hat ihn aber nicht geschont. Also so Namen Imminger und Wohlleben tauchen ja fast nie auf in ihren Antworten. Zu Holger Gerlach hat sie schon einiges gesagt und hat auch einiges zugegeben, was in der Anklage aufgeführt wird, beispielsweise, dass er sie mit einer Karte einer Krankenkasse versorgt habe, sodass sie Zahnarztbesuche habe machen können.
Ja, aber das war ja schon in ihren anderen Antworten deutlich, wo es ja um Spielsucht ging von Holger Gerlach, dass es Streit gab, ob dem Geld übergeben werden soll, weil er ja spielsüchtig sei, wo sie ja dagegen gewesen sei. Also da scheint ja sie sich den Angeklagten Wohlleben und Emminger einfach näher zu fühlen, auch wenn jetzt die Beate Zschäpe Psycho-Einblick-Versuche jetzt nicht unser Metier sind, aber da war das ja schon auffällig, dass in vielen von den Aussagen da einfach so ein bisschen Antipathie zumindest rüberkam, meines Erachtens.
Genau. Ja, und dann war der Mittwoch bitterer Punkt, die Ablehnung des gesamten Beweisantrags aller Bestandteile des ausführlichen Beweisantrags verschiedener Nebenklagevertreterinnen und Nebenklagevertreter bezüglich des Vormanns Ralf Marschner. Das Gericht hat hier alles abgelehnt. Er will weder Ralf Marschner noch seinen Vormannführer laden, will die Akten nicht beiziehen, will am Punkt Marschner einer eventuellen Beschäftigung von Uwe Mundlos und oder Beate Zschäpe in dessen Läden und Betrieben nicht nachgehen, will der Anmietung von Fahrzeugen durch Marschners Firma der Überlassung von Fahrzeugen Marschners Firma an den NSU eventuell nicht nachgehen. Das wurde alles in Bausch und Bogen abgelehnt. In den Medien wurde das so dargestellt, als wolle das Gericht Tempo machen, zum Ende kommen. Das würde ich anders sehen, denn so schnell ist ja noch nicht Ende. Da ist noch einiges zu hören, einiges zu tun in dem Prozess. Und derzeit dauern die Prozesstage immer nur wenige Stunden. Also da ließe sich ganz anders Tempo machen, wenn man das wollte. Sondern es klingt eher so, als ob der Senat einfach keine neuen Geschichten, keine neuen Fässer aufmachen will. Einfach das bisherige gezimmerte Gerüst der Anklage bewerten, möglichst schnell zum Urteil kommen, ohne jetzt noch durch neue Themen gestört werden. Das ist sicher auch der Bundestagsuntersuchungsausschuss ein Grund, der ja natürlich, wie auch immer man dessen Wirken beurteilt, schon nochmal neues Material liefern könnte, das dann auch wiederum den Prozess fungiert.
Ja, da ist ja ist ja jetzt einer der weiteren Beweisanträge, wo man sozusagen aus dem NSU-Komplex heraus schon sagen würde, dass das sehr wichtig wäre, diese Leute zu hören, ist ja wieder damit abgelehnt worden, wie auch zum Beispiel die Vernehmung von Michael See, wo man jetzt hoffen muss, dass das Untersuchungsausschüsse vielleicht irgendwie richten. Allerdings ist ja der NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag ja auch nur noch bis Mitte nächsten Jahres beschäftigt, also ungefähr noch ein Jahr, dann ist ja schon wieder Wahl, dann ist ja schon wieder Schluss und die sind ja leider gerade dabei, die Ergebnisse aus Thüringen nochmal neu aufzuarbeiten oder einfach das Gleiche zu machen. Ja, hoffentlich wird da sozusagen das noch gemacht. Es ist irgendwie unverständlich, wie du schon gesagt hast, dass wirklich nochmal die Zeugen aus der Schweiz kommen oder beziehungsweise das verlesen wird und ja, einfach sehr ins Detail gegangen wird bei manchen Komplexen und dann wiederum, wo wirklich jeder beteiligte Beamte gehört wurde und dann wiederum bei wirklich so großen Sachen, die einem sehr logisch erscheinen, dass das eigentlich vor Gericht Teil sein müsste, wiederum das abgelehnt wird.
Ja, man muss schon sagen, Marschner wäre sicher einer der wichtigsten Zeugen im Prozess gewesen. Natürlich aufgrund der aktuellen Debatte um Beschäftigung, Mundlos, Bühner, Zschäpe, seinen Kontakten zum NSU. Aber man muss auch sagen, Marschner wäre so, auch nach den bisherigen Maßstäben des Gerichts, ein wichtiger Zeuge, denn er ist ja immerhin der wichtigsten Neonazis aus Zwickau. Und aus der Zwickauer Zeit wissen wir ja relativ gar nichts. Oder ist im Prozess relativ nichts bisher zur Sprache gekommen, verglichen mit der intensiven Aufarbeitung quasi der Chemnitzer Phase und des Chemnitzer Netzwerks und des Chemnitzer Plattenorner Umfelds, dem ja selbst Götzl und Co. enorm viel Zeit gewidmet haben dann doch. Das Ähnliche wünscht man sich einfach für Zwickau, wo der NSU ja gelebt hat. Es wäre doch allein schon deswegen wichtig, Marschner zu hören, dass er sagt, na ja, die haben sich so und so in Zwickau aufgehalten, die waren so und so bekannt in der Szene, das und jenes weiß ich aus dem internen Verhältnis von Zschäpe zu Mundlos und Böhnhardt zur Szene. Hätte es einfach viele Ansatzpunkte gegeben, wo Marschner auch jenseits der aktuellen Debatten um seine Rolle und die Rolle des Bundesamts für Verfassungsschutz, einfach ein eigentlich passabler Zeuge für den NSU-Prozess gewesen wäre.
Ja, in der Tat. Aber gäbe es denn dann nochmal die Chance, sozusagen einen weiteren Beweisantrag zu stellen, das nochmal zu versuchen, oder ist damit jetzt sozusagen das durch?
Die Nebenklage hat ja verschiedene Möglichkeiten. Es könnte eine Gegenvorstellung erfolgen, auf die der Senat noch einmal reagieren muss, also quasi ein juristischer Widerspruch. Mhm. Es können natürlich auch neue Beweisanträge eingelegt werden. Das Gericht hat ja in der Ablehnung so ein bisschen klar gemacht, was quasi die Schwelle wäre, ab wann sie dann Marschner doch hören würden, ab wann Marschner dann für sie dann doch interessant würde. Sie haben halt immer darauf verwiesen, dass das alles zwar sehr interessant sein mag, dass es sich aber halt momentan noch im Bereich des Spekulativen bewege, denn man habe ja noch gar keine Anknüpfungsbeweistatsache, also man ahne zwar, wofür es Marschner wichtig sein könnte, aber man könne das momentan noch an nichts Konkretem festmachen. Das war so der Vorwurf des Gerichts und das zeigt ja natürlich, wenn noch ein paar Informationen kämen oder herauskämen zu Marschner, dass man vielleicht doch genügend Anknüpfungspunkte findet an den Anklage, an den Schuldvorwurf im NSU-Prozess.
Aber dann wäre ja absehbar, wenn jetzt nochmal Beweisanträge zum Beispiel zu Corellis Handy, was ja jetzt auch aufgetaucht ist, kämen, wäre das wahrscheinlich auch wenig erfolgreich.
Ich kann es dir nicht sagen, es ist noch zu neu. Corelli war immerhin einer der vorgesehenen Zeugen im NSU-Prozess, wie das sich verhalten würde, wenn jetzt quasi im Sinne des aufgefundenen VS-Handys da noch Beweisanträge kommen. Aber das wird sicher unter den Prozessbeteiligten nochmal für Überlegungen sorgen, ja.
Also das heißt, im Moment gibt es im NSU-Komplex zumindest relativ viel zu bereden. Auch noch die Akte von Marschner, die angeblich vom Hochwasser weggeschwemmt wurde, von dem Marschner, über den wir gerade gesprochen haben. In Sachsen gab es ein Hochwasser, da sei die weggeschwemmt worden. Das Handy von Corelli ist wieder aufgetaucht und so weiter. Also es ist zumindest mehr zu bereden, als es ja eine ganze Weile war. Also es kommen wieder Dinge ans Licht. Das ist ja eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass es auch so weitergehen könnte, dass immer noch ein paar Sachen ja endlich mal ans Licht kommen, aufgeklärt werden, oder?
Also du hast recht, derzeit spitzt sich die Lage gewissermaßen zu. An verschiedenen Stellen sind verschiedene Fragen einfach ungelöst und kommen verschiedene neue Informationen nach wie vor heraus, meist durch Druck der Medien oder durch investigative Recherche von Medien. Und ich würde sagen, ich würde nicht so optimistisch sehen. Ich würde eher sagen, es ist der Zeitpunkt einer Weichenstellung. Also jetzt müssen sich verschiedene Player, sei es in den Untersuchungsausschüssen oder im Prozess, entscheiden, wie das jetzt weitergeht. Also wenn jetzt quasi ins Detail mit Wörth eingestiegen wird, dann könnte es schon sein, dass nochmal ganz, ganz interessante Sachen diskutiert werden. Oder man folgt jetzt so ein bisschen der Thematik, alles so lang her, dauert doch schon so lang, nee, jetzt kommt eh nichts bei raus. Und dann eher so eine Verknappung und Verkürzung und Vertuschung. Ich glaube, dass man das auch sieht am Verhalten des Bundesamts für Verfassungsschutz oder so, dass die Aufklärung jahrelang hintertreibt und dann doch irgendwie zugibt, dass ein Corelli-Handy auftaucht. Also dass gerade an verschiedenen Punkten klar ist, dass es eine entscheidende Phase, geht da noch was oder wird jetzt der Sack zugemacht.
Dann hoffe ich auf den Einstieg mit Druck, dass da vielleicht noch ein bisschen was nachkommt. Du wahrscheinlich auch, aber verhaltener Optimismus. Genau. Dann würde ich mich an dieser Stelle bei dir bedanken, dass du uns mal wieder einen Einblick gegeben hast in die verschiedenen Prozesse in München. Und ja, demnächst an gleicher Stelle wieder, würde ich vorschlagen.
Danke.
Vielen Dank. Tschüss. Ja, das war's in dieser Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viele NSU. Bis zum nächsten Mal.